ARD.
Hallo und willkommen zum Wochenstart. Ich bin Maike Nielsen und wir haben heute viel Begeisterung gehört. Es geht um eine supermoderne Anlage, die heute in Rahlstedt eröffnet wurde. Und damit ist Hamburg heute seinem Ziel ein Stück näher gekommen, Technologiezentrum für erneuerbare Energien zu werden.
Wir haben den Anspruch, die Energiewende mitzugestalten, sie voranzutreiben und Hamburg als einen zentralen Wasserstoffhub in Europa zu positionieren.
Bürgermeister Peter Tschentscher war das bei der Eröffnung heute. Und ja, was da seit heute produziert wird und inwiefern uns das voranbringt, darüber reden wir gleich. Dann geht es um minderjährige Influencer, die in Zukunft besser geschützt werden sollen. Und wir haben die Menschen in Hamburg gefragt, wie sie die Wahlerfolge der AfD in den östlichen Bundesländern einschätzen und ob sie sich eine Regierungsbeteiligung der AfD auch in Hamburg vorstellen können. Wir haben heute Montag, den 30. September.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wir starten heute mit guten Nachrichten für alle, die sich eine klimafreundliche Zukunft wünschen. In Hamburg gehen nämlich seit heute Vorrichtungen in Serie, die grünen Wasserstoff herstellen. Und der gilt ja als wichtigster Energieträger einer sauberen Zukunft. Frauke Reinig hat sich das Werk von Wasserstoffspezialist Quest One angeguckt. Und ich habe im Physikunterricht nicht so gut aufgepasst. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, braucht man für die Herstellung von grünem Wasserstoff Elektrolyseure und die waren bislang Handarbeit. Wie viel Produktionszeit spart dieses Hamburger Unternehmen Quest One? Wie viel sparen die jetzt damit ein, dass sie die Elektrolyseure in Serie herstellen?
Ja, also ganz genau geht es um sogenannte Elektrolyse-Stacks. Das sind quasi die Motoren, die man für diese Elektrolyse zur Wasserstoffherstellung braucht. Und die werden jetzt mit 75% weniger Produktionszeit hergestellt. Also die sparen richtig viel Zeit mit dieser Serienproduktion, haben da eine riesige Halle in dieses neue Industriegebiet in Rahlstedt gebaut. Und da ist noch sehr viel Platz. Also das, was da jetzt an Fertigungsanlage steht, das kann noch deutlich ausgebaut werden. Da können auch noch 3, 4, 5 weitere solche Anlagen entstehen in Zukunft.
Okay. Kannst du mir gleich nochmal genauer erzählen, wie es da aussieht? Aber erstmal Treibhausgasemissionen, wie viel werden da jetzt eingespart?
Also das Unternehmen Quest One, das hat wirklich ganz, ganz hehre Ziele. Und die beschreibt Vorstandschef Robin von Plettenberg.
Wir wollen bis 2050 1% der globalen Treibhausgasemissionen durch unsere Elektrolyseure vermeiden.
Also das Unternehmen hat in Augsburg noch ein großes Werk, wo die Elektrolyseure dann auch wirklich hergestellt werden. Und mit ihren Produkten wollen sie halt schaffen, dass 1% weniger Emissionen weltweit entstehen in den nächsten 20, 25 Jahren.
Ja, beeindruckend. Du hast es ja eben schon angesprochen, da scheint noch Platz zu sein. Wollen die das Werk dann noch erweitern?
Ja, also das ist natürlich eine Zukunftstechnik und tatsächlich ist das eine gigantisch große Halle gewesen, die jetzt sehr modern bespielt wurde mit dem jung dynamischen CEO, der da mit Einlaufmusik auf die Bühne gesprintet ist und bunten Lichtern und schönen Werbefilmen. Aber tatsächlich ist das ein wachsendes Unternehmen und die haben eben eine relativ kleine Produktionseinheit in einer sehr, sehr, sehr großen Halle. Also da ist definitiv noch Luft nach oben.
Mhm. Bürgermeister Peter Tschentscher haben wir eben schon gehört, der hat das Werk ja auch besichtigt. Bundeskanzler Olaf Scholz war heute auch dabei, ne? Was haben die beiden denn so gesagt dazu?
Naja, die sehen beide, dass Wasserstoff einer der Energieträger der Zukunft ist. Bürgermeister Peter Tschentscher, der hat ja auch schon lange das Ziel, Hamburg zum Dreh- und Angelpunkt der Wasserstofftechnologie in Europa zu machen. Und auch Olaf Scholz will natürlich, dass diese Technologien in Deutschland möglich sind. Und er sagt, diese Produktionsanlage ist jetzt ein gutes Beispiel.
Das zeigt, zukunftsweisende Großprojekte sind in Deutschland möglich und rechnen sich. Wir setzen auf grünen Wasserstoff, fördern die Grundlagenforschung, geben Impulse und sehen an Tagen wie diesen und heute, das funktioniert.
Ja, und in diesem Giga-Hub, wie es heißt, in Rahlstedt, da wird zukünftig auch nicht nur produziert, sondern auch noch weiterentwickelt und ausprobiert. Also da wird auch geforscht und getestet.
Ja, das sind doch gute Aussichten. Vielen Dank, Frauke Reinig. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr auf Instagram, YouTube oder TikTok unterwegs seid, dass da auch viele Kinder mitmischen. Da geht's dann um Schminktipps, Spielzeugtests oder familientaugliche Aktivitäten. Und einige der Kids haben so viele Follower, dass sie schon als Influencer bezeichnet werden können. Dann darf man nicht vergessen, das sind Minderjährige, die da massenhaft Inhalte fürs Netz produzieren. Und um die besser zu schützen, startet Hamburgs Justiz- und Verbraucherschutzsenatorin Anna Gallina jetzt eine Gesetzesinitiative, hat sie uns gesagt.
In den sozialen Netzwerken wird inzwischen auch eine Menge Geld verdient, leider auch mit der Darstellung von Minderjährigen. Und es ist im Grundsatz so, dass Kinderbeschäftigung in Deutschland verboten ist. Man kann Ausnahmen machen, wir kennen das vom Theater, von Filmproduktion oder Veranstaltungen, dafür gibt es klare Regeln. Aber solche Ausnahmen müssen dann eben auch genehmigt werden. Und diese klaren Regeln, die brauchen wir eben auch für die sozialen Netzwerke. Da besteht im Moment eine Schutzlücke, weil das Jugendarbeitsschutzgesetz einfach noch nicht so richtig im digitalen Zeitalter angekommen ist. Und diese Schutzlücke, die wollen wir schließen.
Dr. Stefan Dreyer, Medienrechtler am Hamburger Hans-Bredow-Institut. Wie schätzen Sie diesen Vorstoß ein?
Das ist erstmal nachvollziehbar, weil wir diese Kidfluencer oder Kinderinfluencer sehen. Aber ich glaube, es hängt hier gar nicht so viel an einer rechtlichen Lücke oder an einem Graubereich, sondern vielmehr wieder mal an einem Durchsetzungsproblem.
Das heißt, die Eltern könnten auch ein bisschen mehr drauf achten, was ihre Kinder da tun?
Ja, das müssen sie auch. Aber viele Eltern wissen gar nicht, dass es Jugendarbeitsschutznormen gibt, die sie verpflichten, zum Beispiel bei einer Behörde dann eine Genehmigung einzufordern.
Und was ist, wenn Eltern und Kinder übereinstimmend sagen, wieso, das ist doch gar keine Arbeit, das macht doch total Spaß?
Ja, das ist schön, kann ich auch verstehen. Aber was Arbeit ist, schreibt ja in diesem Fall der Rechtsrahmen vor. Und wenn Gewinne erzielt werden damit oder Gewinnerzielungsabsichten vorliegen, dann reicht das schon für eine Kinderarbeit und die ist eben nicht ohne weiteres erlaubt.
Ich persönlich finde es auch schwierig, wenn erwachsene Influencer ihre Kinder mit in die Kamera halten. Wie ist das aus Ihrer Sicht?
Also das kann man erstmal machen aus kinderarbeitsschutzrechtlicher Sicht. Das kommt ein bisschen auf Umfang und Dauer an. So dass da das nicht sofort einschlägig ist. Aber ich finde, dass unabhängig davon auch persönlichkeitsrechtliche und datenschutzrechtliche Fragen da vorliegen. Denn ich kann nicht einfach nur mein Kind in die Kamera einer unbestimmten Menge an Zuschauern hinhalten, sondern ich muss eben daran denken, dass das vielleicht nicht im Interesse des Kindes ist.
Können Sie dem eigentlich auch was Positives abgewinnen, wenn Kinder zu Influencern werden? Erarbeiten die sich damit vielleicht auch eine besondere Medienkompetenz?
Grundsätzlich ja. Also das ist eine tolle Erfahrung, das auszuprobieren, wie man Medien produziert. Und auch die Reaktionen von Zuschauern können ja dabei helfen, sozusagen besser zu werden, zu sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Aber es darf eben eine Freizeitbeschäftigung nicht überschreiten. Also in dem Moment, wo es ums große Geld geht, da kommen dann wieder die Kinderarbeitsschutzgesetze in Anschlag.
Dankeschön, Stefan Dreyer. Und im Dezember will die grüne Justizsenatorin Anna Gallina das Thema mit ihren Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeits- und Sozialministerkonferenz in Hamburg besprechen. Wenn wir jetzt mal kurz über Hamburg hinausblicken, dann sehen wir, dass in Österreich ein Rechtsextremer an die Kanzleramtstür klopft. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg haben wir gesehen, dass die AfD da Rekordergebnisse erreicht hat und das Wagenknecht-Bündnis Überraschungserfolge verzeichnen konnte. Und sicherlich habt ihr in eurem Familien- oder Freundeskreis über diese Entwicklung auch gesprochen. NDR fragt, wollte wissen, wie die Menschen in Hamburg allgemein auf die Wahlergebnisse in den Ostbundesländern reagiert haben. Über 3000 Mitglieder haben sich an der nicht repräsentativen Umfrage beteiligt. Andreas Sorgenfrei aus dem NDR-Fragteam. Wie ist denn die Gefühlslage in der Stadt?
Ja, Maiken, ich würde mal so sagen, gemischt muss man das wohl nennen, weil die Lage in Hamburg ja ein bisschen anders ist. Wir haben ja praktisch die nächsten Wahlen in Hamburg vor der Tür mit den Bürgerschaftswahlen im März. Und da sehen die Hamburger natürlich die Wahlerfolge von AfD und BSW im Osten deutlich als Trend jetzt schon und sagen, alles klar, das könnte sich auch in der Stadt so fortsetzen. Überwiegend tut dabei die Sorge der Menschen, da ist auch von Angst die Rede, von Unsicherheit und nur ein wirklich kleiner Teil spricht da von Hoffnung oder sogar so einer gewissen Genugtuung, weil sie sich für die Erfolge freuen. Das betrifft vor allem die AfD. Beim Wagenknecht-Bündnis ist es ein ganz klein bisschen anders. Da ist deutlich zu sehen, dass viele sich da noch sehr unsicher fühlen, dass sich der Teil, die eine Zusammenarbeit zum Beispiel oder eine Koalition wünschen oder nicht, das hält sich so die Waage, aber ganz viele sagen, keine Ahnung, man weiß eben auch noch nicht, mit was die antreten, mit was für Themen, mit was für Menschen. Und die haben ja viel Wahlkampf gemacht, auch im Osten. Osten mit so Themen wie Waffenlieferungen in die Ukraine. Das sind ja eigentlich Dinge, die eine Landesregierung gar nicht zu beurteilen oder zu entscheiden hat.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Was überwiegt da jetzt, die Angst oder die Genugtuung?
Nee, das ist schon deutlich eine Sorge und die Angst. Das ist bei den Hamburgern ganz deutlich zu sehen, auch im Vergleich zu den anderen Bundesländern, in denen wir Fragen gestellt haben. Da sind die Hamburger sehr deutlich in ihrem Votum. Und das, obwohl viele, nämlich rund 40% sagen, ja, die AfD, die hört sich die Sorgen und Nöte der Menschen schon an. Die ist da relativ dicht dran. Aber viele sagen im Gegenteil eben auch, die AfD ist eben nicht besonders nützlich für den Wirtschaftsstandort. Und man traut ihnen auch nicht zu, bei der Migrationspolitik die große Wende herbeizuführen. Also man traut ihnen einfach keine politische Kompetenz zu. Viele Teilnehmer benennen das Problem der Migration, aber sie sagen, dafür sei die AfD nicht die richtige Partei.
Also ich höre da heraus, dass die Hamburger das eher kritisch sehen, mögliches Bündnis mit der AfD.
Genau, so ist es. Also ein Bündnis oder eine Koalition kommt ganz klar für drei Viertel überhaupt nicht in Frage.
Mhm. Ihr habt bei NDR Fragt ja auch nach der Rolle der Medien zu den Erfolgen, jetzt insbesondere bei der AfD, gefragt. Was denken die Menschen in der Stadt da?
Ja, also tatsächlich ist die pauschale Antwort von vielen, wir hätten mitgeholfen. Also die sogenannten etablierten Medien, Print, Online und auch wir, die ARD und der NDR natürlich auch. Wir hätten entweder zu viel berichtet, zu wenig berichtet, zu einseitig berichtet. All das kommt mehr oder weniger zusammen. Also wir können nicht so richtig sagen, wo die Menschen den Vorwurf eigentlich sehen. Was man deutlich erkennen kann, ist einen großen Wunsch danach, die AfD doch bitte genauso zu behandeln wie jede andere Partei auch. Das war für viele wichtig.
Ja, danke Andreas. Und alle Ergebnisse und die Infos zum Mitmachen bei NDR Fragt findet ihr in der NDR Hamburg App. So, das war's von uns heute. Wenn ihr noch mehr aktuelle News aus Hamburg braucht, ne, guckt einfach in die NDR Hamburg App. Ich buche jetzt Karten für die Elbphilharmonie. Das habe ich nämlich einem lieben Menschen versprochen. Und ich hoffe, dass es uns bei unserem Konzertbesuch dann nicht so geht wie Verena am Wochenende. Sie gehörte zu den Zuhörerinnen, die das Ende von Romeo und Julia in der Elbphilharmonie verpasst haben, weil es Alarm gab, hat sie uns erzählt.
Plötzlich gab es mitten in der Musik einen lauten Knall, dann einen Schrei und dann ging so kleine Wassersprühnebel los im Parkett und totale Verunsicherung und alle sind eigentlich aufgesprungen und viele drängten schon zum Ausgang und eine Frau neben mir sagte, da ist jemand erschossen worden.
Wurde aber zum Glück niemand erschossen. Julia ist den normalen Bühnentod gestorben. Es war einfach nur ein Feueralarm und die Sprinkleranlage ging an. Immer was los in der Elfi. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Morgen erzählt euch Elke Spanner, was in Hamburg los war. Bis bald. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.